Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Ja, heute haben wir unsere erste Gästin und wir sind super, super, super froh, dass die Veronika Becker heute zu Gast ist. Und ich würde sagen, das ist so ein eigentlich das Herz und die Seele unserer Klinik, wo wir arbeiten. Veronika ist Oberärztin, Allergologin und macht mit uns die oralen Provokationen. Und eigentlich kümmerst du dich ja um, ich würde mal sagen, alle Mitarbeitenden der Klinik und natürlich auch alle PatientInnen. Wunderbar, weil du immer ein sehr offenes Ohr hast und einfach jedem das Gefühl gibst, er oder sie ist gerade das Wichtigste und immer super zuhören kannst und natürlich eine super tolle Ärztin bist. Und wir wollen jetzt heute einfach mal ein bisschen mit dir sprechen. Wie eigentlich so stationäre orale Provokationen ablaufen und was auch so die Ängste und Sorgen der Eltern sind. Aber vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie du überhaupt so in die Nahrungsmittelallergie gekommen bist.
Ja, so, jetzt muss ich das mal versuchen. Danke erstmal für die ganz lieben Worte. Fühle ich mich sehr geschmeichelt. Das ist schön, wenn das so ankommt, dass ich versuche, immer ein offenes Ohr für alle zu haben. Mache ich auch sehr gerne. Wie bin ich da gelandet? Ich wollte da gar nicht hin. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich habe mit meiner Ausbildung angefangen in Stolberg und wollte dann immer Notfallmedizin machen und Neonatologie und immer irgendwie vorne weg an der Front arbeiten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam mein Chef, der Heiner Kentrup, auf mich zu und sagte, ja, da gibt es so ein Gebiet in der Weiterbildung, das ist bei uns noch nicht so gut besetzt, aber das ist einfach sehr wichtig und es wäre toll, wenn sich da jemand drum kümmern könnte. Und wir haben eine Praxis mit Kollegen in Laurensberg, die mit uns zusammen eine Kooperation aufbauen würden. Wie wäre es denn, wenn du dir das mal anguckst? Was sagt man da seinem Chef? Ja, denk mal drüber nach. Und hat aber so im Innern, oh, das ist ja vielleicht doch ein bisschen einseitig, vielleicht nicht so spannend wie das, was ich bis dahin gemacht hatte in der allgemeinen Pädiatrie. Und dann habe ich es mir aber angeguckt und bin auch in die Praxis und habe im Endeffekt über die Praxis in Laurensberg meine allergologische Weiterbildung gemacht. Und dann kamen die stationären Provokationen dazu und es wurde immer mehr und immer größer. Und inzwischen ist das mein Leben und ich mache es sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, das sind immer so die speziellen Patienten, wie meine Kolleginnen sagen.
Ja, weil sie ja nicht in die Klinik kommen, weil sie krank sind, sondern eigentlich mit dem Anliegen, jetzt ihr Nahrungsmittelallergen zu testen, mit dem Ausgang, entweder es passiert vielleicht auch was ganz Schlimmes an allergischer Reaktion oder aber für die Lebensqualität natürlich super, sie dürfen das Allergen wieder essen. Mhm. Was sind denn so deiner Meinung nach die wirklich die größten Sorgen, mit denen die Eltern kommen?
Ich glaube, die Sorge, dass was passiert, ist schon bei vielen sehr, sehr groß und man merkt ihnen das sofort bei der Aufnahme auch an. Also dann kommen sehr spezielle Fragen, wie kann denn die allergische Reaktion aussehen und ob man das schon ein bisschen einschätzen könnte, in welche Richtung das gehen kann und ob ich eher denke, dass es schlimm wird oder weniger schlimm. Und das kann man natürlich selten vorhersagen, eigentlich nie. Man kann natürlich sagen, das Allergen ist vielleicht hochpotenter allergisch. Man kann sagen, die Werte des Laborergebnisses, was vorliegt, ist schon ordentlich, dass man vielleicht eher was erwartet. Aber im Endeffekt muss man provozieren und gucken, ob das Kind das Nahrungsmittel verträgt oder nicht. Und ich glaube, die Reaktion ist das eine, weil das oft ja auch was ist durch die super gute Diät, die die Familien halten, dass sie einfach keine allergische Reaktion kennen oder nicht mehr kennen und ja auch ganz stolz auf sich sind und sein dürfen, dass sie das verhindert haben im Alltag. Und deswegen ist die Aufregung dann noch größer. Wie könnte es denn aussehen? Und kann es lebensbedrohlich werden? Das ist natürlich immer ihre größte Sorge. Und da kann ich, glaube ich, aufgrund meiner 20-jährigen Erfahrung sagen, alle Kinder gehen lächelnd und gesund wieder nach Hause und auch zum geplanten Zeitraum nach Hause. Also selbst bei den schwersten hochgradigen allergischen Reaktionen ist niemand länger in der Klinik geblieben oder hatte irgendwie eine intensivmedizinische Behandlung, die längere Zeit angehalten hat.
Wenn ich kurz zwischengrätschen darf. Wir reden die ganze Zeit von oralen Nahrungsmittelprovokationen. Ich weiß aber nicht, ob jeder weiß, was das bedeutet. Deshalb die Frage an dich. Was sind denn orale Nahrungsmittelprovokationen?
Und Jenny darf gleich erzählen, wie wir das ernährungstechnisch machen.
Ja, das ist eine gute Zwischenfrage. Für uns ist das so Alltag, dass man einfach davon spricht und alle wissen hier, was das bedeutet. Das bedeutet, dass man ein Nahrungsmittel unter stationären Bedingungen mit liegendem Zugang, mit Notfallmedikamenten, die schon bereit liegen, verabreicht in 7 Stufen aufsteigender Menge des Allergens alle 20 bis 30 Minuten und schaut, ob das Kind das Nahrungsmittel verträgt oder nicht. Und ganz wichtig ist, dass man am Ende der Provokation ganz sicher den Eltern sagen kann, es gibt eine Allergie, die weiterhin vorliegt oder gerade erst neu entdeckt vorliegt, oder es gibt sie nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ein bisschen des Allergens ist möglich und ein bisschen mehr ist nicht möglich. Das ist natürlich überhaupt nicht umsetzbar im Alltag. Also ja oder nein, kann ich das Nahrungsmittel am Ende wieder essen oder nicht?
Und jetzt kann Jenny mal erzählen, wie wir das dann machen. Wir können ja mal Beispiel einfach die Erdnuss nehmen.
Mhm. Veronika hat ja schon vorweggegriffen, dass es 7 Portionen sind, alle 20 Minuten in aufsteigender Menge. Und wir haben eine definierte Menge an Protein, die wir provozieren. Bei der Erdnuss sind es beispielsweise 18 Gramm Erdnussprotein, also beziehungsweise 18 Gramm Erdnuss und das Protein, was in diesen 18 Gramm enthalten ist. Wir benutzen da ein entöltes Erdnussmehl. Das bedeutet, wir können weniger Menge verwenden. Wir haben ein spurenfreies Mehl, sodass wir das auch schön einmischen können und da keine Stücke bei sind. Und wir starten mit einer Minimenge von 0,006 Gramm. Und da sind die Eltern auch immer erstaunt, wie wiegen sie das ab?
Ja, welche Waage haben sie denn?
Genau.
Eine gute.
Und so steigern wir das insgesamt.
Und in was mischen wir das? Weil die Kinder müssen es halt essen. Mhm. Und die Kinder sind zwischen 6 Monaten und 18 Jahren.
17 was? Jahren.
17, und
wenn der 18. Geburtstag war, ja, dürfen genau. Wir sie nicht mehr behandeln.
Ein Tag vom 18. Geburtstag.
Wir feiern mit ihnen rein, genau.
Genau. Was sind so die Hauptmischungen, die wir verwenden?
Also am liebsten natürlich Puddings in jeglicher Form oder Joghurts, aber wir haben auch ganz ausgefuchste Dinge wie Kartoffelpüree oder Brötchen mit Leberwurst, Nudeln mit Tomatensauce, wenn es im Notfall nicht anders funktioniert. Also wir haben da ja keine Grenzen.
Wir pürieren auch schon mal Fisch in Schokoladenpudding morgens. Da freuen sich die Schwestern und der Geruch auf der Station morgens um 8 ist wunderbar. Oh,
das war wirklich das Widerlichste, was ich gemacht habe. Ne? Weil dieses Kind, ich kann es ihm auch nicht verübeln, aber es mochte halt einfach diesen Fisch nicht. Und wir hatten leider zu dem Zeitpunkt noch nicht das mit den Fischstäbchen angefangen, was jetzt viel besser klappt. Und wir hatten wirklich frischen Fisch. Und weder mit Kartoffeln noch Nudeln noch irgendwas wurde genommen. Und dann haben wir es tatsächlich in Schokopudding mit ganz viel Kakaopulver danach noch, habe ich es püriert. Ich musste es natürlich probieren, weil ich dachte, okay, du kannst es dem Kind jetzt nicht so geben. Habe es probiert und hätte mich fast übergeben.
Ich habe mich nicht getraut, es zu probieren am nächsten Morgen. Ich habe es dann einfach mal getan, was mir so angewiesen wurde und habe es verabreicht. Die Eltern bringen ja auch ganz oft eher so die Lieblingssachen der Kinder mit. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass das alles erlaubt ist und dass ihr das ja auch ganz liebevoll besprecht in den Telefonaten vorher und alles erklärt und für jede Frage immer da seid und dann kommen die mit ihrer Kühltasche und dann wird alles in unseren Kühlschrank gepackt.
Ja, aber meistens geht's wirklich mit so einem Joghurt
mit Zucker
und Apfelmus.
Sehr beliebt.
Meine lustigste Story dazu ist tatsächlich vor 6-7 Jahren gewesen, als ich schon mal mit in der Klinik war. Und da hatten wir nur Fruchtjoghurt und da kam so ein kleiner, süßer Junge und wollte aber einen Naturjoghurt haben. Und dann habe ich gesagt, nee, einen Naturjoghurt haben wir nicht, wir haben nur Fruchtjoghurt. Und dann kam der Junge und sagte, Naturjoghurt teuer. Und das war so süß und herzlich, dass immer, wenn ich Naturjoghurt höre, ich an diesen kleinen Jungen denke, der Naturjoghurt teuer sagt.
Darf man auch echt keinem erzählen. Wir haben, glaube ich, vor 2 Wochen, wollte nämlich auch jemand Naturjoghurt und wir haben in der ganzen Klinik erstmal suchen müssen.
Wir haben ihn aber gefunden.
Wir haben ihn gefunden, aber...
Jetzt sollten wir das etwas regelmäßiger doch dann in unserem Kühlschrank haben.
Ja, wobei halt beim Rohei als Mischung ist es wirklich...
Zu neutral, ja, ne? Das übertüncht nicht.
Da muss man Geschmack rein.
Ja. Und okay. Oft ist es ja auch, wenn man gerade in Bezug auf das Ei den Eltern dann sagt, dass ihr Kind am Entlassmorgen ein gesamtes rohes Ei essen muss. Die Eltern schütteln sich schon, wenn man es ausspricht. Und dann kommt immer so der Standardspruch, die Kinder nehmen das aber gut zu sich und man verpackt das in irgendwas Leckerem. Und so ist es ja auch in der Regel.
In der Regel schon. Wenn wir da jetzt vielleicht mal überlegen, gibt es denn Kinder, weil das sind natürlich auch die Sorgen der Eltern, mein Kind ist aber eine schlechte Esserin, ein schlechter Esser und das wird bestimmt nicht mitmachen. Gibt es Kinder, die einfach die Menge nicht schaffen und die wir wieder nach Hause lassen? Was würdest du da jetzt?
Die gibt es, aber sie sind selten. Also es ist passiert vielleicht, wir machen 350 Nahrungsmittelprovokationen im Jahr circa. Vielleicht ist es eine Handvoll, wenn überhaupt, von Kindern, die einfach zu klein und wenig compliant sind, als dass sie ihre Menge schaffen können. Wir können sie ihnen nicht erklären. Und von daher geht nicht alles rein oder nicht die genügend große Menge. Sie müssen ja, wenn sie wirklich klein sind, jung sind, nicht alles schaffen. Aber selbst die runtergerechnete Menge, in seltenen Fällen wird die nicht genommen. Und dann können wir keine sichere Aussage über die klinische Relevanz im Alltag machen. Und dann geht auch ab und zu mal eine Familie ja unverrichteter Dinge und sehr frustriert wieder nach Hause.
Ja, weil die ja auch dann manchmal verstehen die es nicht so richtig, dass die ersten 5 Portionen ja eigentlich ein Mini-Mini-Bruchteil sind und die letzten beiden Portionen so das Haupt oder die Hauptmenge darstellen und dann sagen sie, aber wir sind ja schon bis zur 5. Portion gekommen. Mhm. Ja, das sind halt trotzdem nur 4 Milliliter von 145 oder so.
Ja, und dann sagen wir ja auch immer bewusst, wenn es dann mal vorkommt, dass sie sich erst dann wieder bei uns melden sollen, wenn sie wirklich sicher sind, dass das Kind ja nach einem Jahr oder 2 Jahren, wie lange es auch dauert, sicher ist und genügend gut ist, dass die Menge geschafft werden kann.
Ja.
Und gerade bei den Nüssen vielleicht auch, ist es ja oft schwierig, ne? Dann werden die von euch gemahlen und dann sind die aber natürlich trotzdem gerade die Haselnuss noch stückig und wenn die Kinder sehr klein sind, dann sammeln die alle Stücke im Mund und es wird immer mehr und die Wangen immer dicker. Und
wie so ein Hamster.
Und dann kommt alles wieder raus, aber der Pudding ist irgendwie zwischendurch heruntergeschluckt worden. Also das ist manchmal nicht ganz einfach, wobei die Kinder ja ganz unterschiedlich sind. Manche essen mit wirklich 1,5, einem guten Jahr alles Stückige völlig problemlos und andere sind einfach doch da sehr empfindlich.
Mm. Ja, so wie halt jedes Kind einfach auch von den Konsistenzen, von den Geschmäckern unterschiedlich ist. Aber in der Regel läuft es ja echt gut. Was würdest du denn den Eltern sagen, die jetzt wirklich wissen wollen, wie kann mein Kind denn überhaupt reagieren? Was ist so eine allergische Reaktion? Wie läuft die ab?
Sie kann sehr vielfältig sein und an jedem Organ stattfinden. Und es gibt eher harmlose allergische Reaktionen, wie klassisch gerade beim Ei sehr gerne der Magen-Darm-Trakt betroffen ist, dass die Kinder sich sehr plötzlich massiv übergeben und dann spielen sie aber weiter, alles ist gut. Das kann eine allergische Reaktion der Haut sein mit ganz starkem Juckreiz, mit ganz vielen Quaddeln und Rötungen, also eine Nesselsucht. Das kann eine Kontaktallergie sein, gerade so im Bereich der Augen, der Nase, eine allergische Heuschnupfensymptomatik. Und dann können es natürlich höhergradige allergische Reaktionen sein, vor denen die Eltern natürlich deutlich mehr Respekt haben. Und das sind im jungen Alter eigentlich immer die Atemwege, die damit beteiligt sind. Dass die Kinder Luftnot kriegen, anfangen zu husten und dann irgendwann auch enge Atemwege bekommen.
Und was macht man dann als Ärztin?
Ruhe bewahren, vor allem die Eltern beruhigen, weil die natürlich dann, wenn sie es verstanden haben, also wir wissen das ja oft schon viel früher als die Eltern, weil man inzwischen ein Auge und vor allem ein Ohr hat und wenn man irgendwie auf der Station, die sehr klein und übersichtlich ist, was uns zugutekommt, irgendwie sich auffällt und man hört das Kind plötzlich husten und es wird immer mehr husten, dann geht man auch schon mal hin und dann weiß man im Grunde schon so ein bisschen aufgrund der Erfahrung, wo es enden wird und die Eltern können es natürlich zu dem Zeitpunkt kaum wissen und irgendwann werden die Kinder eng und pfeifen und kriegen schlecht Luft und dann ist das wichtigste Medikament das Adrenalin, also die Notfallspritze, die die Eltern auch häufig schon zu Hause haben oder dann nach der Reaktion von uns verordnet bekommen.
Hast du die eigentlich schon mal gesetzt, Jenny?
Noch nie. Ich habe aber auch Angst vor Spritzen und ich habe immer den größten Respekt davor, mit was für einer Ruhe du den Eltern gegenüber trittst und die auch anweist, diesen Pen zu setzen. Mhm. Also ich habe da den riesigsten Respekt, weil die sich das unter deiner Anleitung auch wirklich so oft trauen.
Das ist mir ganz wichtig. Ich sage ihnen auch immer, ihrem Kind geht's nicht gut, aber wir haben Zeit, diese 30 Sekunden, diese Minute jetzt verstreichen zu lassen, die ich nutze, dass ich ihnen erkläre, wie man das Notfallmedikament setzt. Und viele haben es schon in ihrer Notfalltasche, aber haben es nie gebraucht, weil sie halt einfach eine gute, strenge Diät einhalten. Und manche kennen es noch gar nicht, aber im Grunde sind alle erstmal eher skeptisch. Und ob es eher die zurückhaltende Mama oder der lustige Papa ist, in dem Augenblick sind sie alle gleich, weil sie natürlich Sorge um ihr Kind haben. Und du hast völlig recht, ich würde mal sagen, ja, 80% machen es unter meiner Anleitung. Und dann mache ich ihnen es im Grunde vor, bis zu dem Augenblick, wo der Pen, der ja in den Oberschenkel injiziert wird, also nicht über die Vene, nicht über den Zugang verabreicht werden kann, dann gesetzt werden muss. Und dann führe ich oft ihre Hand und beruhige sie motiviere sie, es zu machen, weil es ist natürlich sehr viel angenehmer, es in der Klinik unter meiner Anleitung zu machen, als draußen auf offenem Feld zu Hause, wo keiner ihnen sagen kann, so, du machst das jetzt genau richtig und alles wird gut und du kannst deinem Kind nur helfen damit. Und das ist, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören und auswendig mitbeten, aber das ist mein Credo, dass man immer den Eltern wieder sagt, in dem Augenblick, wo sie darüber nachdenken, den Pen geben zu müssen, ist der Augenblick gekommen und dann geben sie ihn auch. Sie denken nicht darüber nach, ihn zu geben, wenn sie 5 Quaddeln haben und ihr Kind 5-mal genießt hat, sondern da muss er ja schon deutlich mehr sein und sie wirklich immer wieder dazu animieren, machen Sie es und fühlen Sie sich gut dabei, weil das Schwierige ist, die Entscheidung zu fällen und nicht den Pen zu geben. Und die Entscheidung zu fällen, da tun sich viele, viele Eltern sehr schwer, weil es einfach eine Nadel ist, die man dem Kind, über die Nadel muss man das Medikament verabreichen und man muss seinem Kind wehtun und man gibt nicht nur einfach einen Saft oder ein Zäpfchen. Und da ist einfach die Schwelle sehr viel höher.
Mhm. Ja, und trotzdem dann wieder erstaunlich für die Eltern zu sehen, sobald das Medikament dann einmal wirkt und das passiert ja innerhalb von ein paar Sekunden.
Minuten.
Ne, oder Minuten. Mhm. Und dann ja Wirkdauer 10 Minuten oder so.
Genau, also das meiste ist auf jeden Fall eine Viertelstunde, hat man eine gute Wirkung und dann fängt es langsam an wieder nachzulassen, sodass man meistens nach 20, 25 Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde schon merkt, ob das Kind weiterhin auch erneut Adrenalin braucht. Und die Wirkung ist eindrucksvoll. Also als ich das die ersten Male gegeben habe, ich hatte da auch großen Respekt vor und wollte das nicht so wirklich. Inzwischen ist das also einfach für mich ein ganz gängiges Mittel und verliert natürlich so ein bisschen die Sorge vor, mache ich was falsch? Und wenn man sieht, wie es wirkt, ist es einfach genial. Dieses Medikament ist wirklich toll. Man verabreicht es sicher. Man kann gar nicht die Nadel falsch setzen. Man setzt sie auf den Oberschenkel auf und drückt. Und beim Drücken wird im Grunde der Mechanismus ausgelöst. Und dann hält man für 5 Sekunden, zieht es raus. Es ist verabreicht. Man kann noch mal so ein bisschen massieren die Haut über der Einstichstelle, damit es noch schneller aufgenommen wird im Muskel. Aber im Endeffekt wirkt es nach wenigen Minuten und dem Kind geht es besser. Der Husten ist schlagartig weg, das Kind kriegt besser Luft. Es ist einfach sehr eindrucksvoll und wirklich toll. Mhm.
Und die meisten Kinder, die das dann bekommen, natürlich weinen die teilweise beim Einstich, weil es natürlich weh tut. Aber ich finde auch immer die Wirkung danach, das Verhalten des Kindes, das ist plötzlich auch so anders. Also ja, der Husten hört auf, ne? Und sie merken ja irgendwo, wow, es tut mir
genau,
es
ist ja nicht nur der Husten, das ist ja nur das Symptom, sondern die Kinder merken ja, egal ob sie klein sind oder ob sie Grundschulalter haben oder die Teenager, die merken ja alle, dass es ihnen nicht gut geht. Ne? Also die innere Alarmglocke läutet und die Kleinen können es halt überhaupt nicht äußern und zuordnen. Das ist ja wirklich unfair. Die Großen können sagen, ich fühle mich gerade ganz elendig, aber die Kleinen sind völlig neben der Spur und von daher, ja, sie merken eben nicht nur, das Symptom verschwindet, sondern ich fühle mich auch wieder besser.
Mhm.
Und natürlich dauert das. Das hört sich jetzt so an, als wenn nach 2 Minuten, das soll jetzt nicht so rüberkommen, alles vergessen ist und sie spielen weiter. Also die sind schon krank und beeinträchtigt in dem Augenblick, aber das ist der erste Schritt, dass es ihnen wieder besser geht.
Mhm. Und das ist ja auch wieder so ein Beweis dafür oder auf jeden Fall eine Entscheidung, dass man Allergene auf jeden Fall im Krankenhaus testen sollte, nach unserer Meinung nach, und das nicht einfach mal zu Hause gibt, weil im schlimmsten Fall passiert dann sowas und du bist halt, ja, dann doch ein bisschen weiter entfernt von der Klinik, wobei das ja in Deutschland eigentlich auch ganz gut geregelt ist, dass der Krankenwagen relativ schnell ankommt und du natürlich dann auch Hilfe bekommst. Aber wenn du die Chance hast, lässt du es im Krankenhaus direkt eben mit Ärztinnen und Pflegepersonal und alles drumherum testen oder machst du es zu Hause, dann würden wir ja immer sagen, natürlich kommen sie zu uns ins Krankenhaus, bevor sie dann irgendwie ihre Reaktion im Auto haben und gar nicht mehr wissen, ja, wohin.
Und wir wissen auch, dass das ein großer Aufwand ist und ja, eine große Planung noch mit anderen Kindern. Wer passt auf wen auf? Nimmt der Partner Urlaub? Fährt man selber? Also das ist ein logistisches kleines Werk. Und wenn man dann womöglich noch den Eltern sagt bei der Aufnahme, ihr Kind ist vielleicht doch etwas kränker, als sie gerade denken, wir können das vielleicht gar nicht durchführen, das ist so ein anderes leidiges Thema, dann ist der Frust natürlich sehr, sehr groß.
Warum kann man das denn nicht? Vielleicht erklär das mal, wenn das Kind zu krank ist.
Genau, also die Kinder haben ja eigentlich ja alle oder sehr, sehr viele immer ein bisschen Schnupfen und haben auch ein bisschen Husten. Das ist alles völlig in Ordnung. Das toleriere ich bis zu dem Augenblick, dass ich die Kinder abhöre und die Lunge frei ist, also die oberen Atemwege nur betroffen sind. In dem Augenblick, wo die Lunge beim Abhören nicht frei ist und schon ein Medikament vor dem Start der Provokation gegeben werden müsste, dann können die Kinder nicht provoziert werden, weil ich ihnen das Medikament vorher nicht verabreichen kann, weil ich sonst einfach die Reaktion auf das Nahrungsmittel nicht sicher zuordnen kann. Oder aber, und das ist noch eine andere Schwierigkeit, wenn Medikamente vorher verabreicht worden sind, die nicht gegeben werden dürfen. Die sind alle auf unseren vierseitigen, wie viele Seiten sind es inzwischen?
Ja, vier Seiten insgesamt.
Brief geschrieben und ich weiß nicht, ob alle Eltern sie wirklich lesen. Das hat einen Sinn, weil es so viele Informationen sind, die ihr ganz lieb auch in den Telefonaten versucht, alle herüberzubringen und ganz viele Fragen beantwortet. Aber man muss es einfach in einem ruhigen Augenblick zu Hause sich mal alles durchlesen. Und da stehen ganz genau die Medikamente aufgelistet, die nicht vor der Provokation unmittelbar vorher gegeben werden dürfen, sondern alle mindestens 48, wenn nicht 72 Stunden pausiert sein müssen. Und das ist Cortison, das sind antiallergische Mittel und das sind vor allem auch die Inhalationen, die Salbutamol, also bronchienerweiternde Wirkung haben. Mhm.
Was war denn eigentlich das Lust? Du hast eben schon mal so ein bisschen was Lustiges erzählt, Jenny, aber was hast du was im Kopf, was wirklich oder vielleicht auch nicht unbedingt lustig, aber einfach, ja, was würdest du sagen, ist das Schönste an deinem Job mit nahrungsmittelallergischen Kindern? Vielleicht fragen wir es so. Und du darfst gerne gleich auch antworten, Jenny.
Es sind schon ganz besondere Familien, wie du schon am Anfang gesagt hast. Die kommen ja als elektive einbestellte Patienten und sind nicht krank, was ja schon mal einen guten Start hinlegt, weil man relativ gut und entspannt gelaunt ist und jetzt nicht in einem schon vorgegebenen gestressten Zustand dort ist. Aber ich glaube, das Schönste ist, wenn die Eltern die Sicherheit haben, dass das Nahrungsmittel wiedergegeben werden darf. Also die sind schon super happy. Man muss sie dann darin bestärken, dass sie es wirklich auch geben. Und das ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, das müssen wir alle, und das tun wir inzwischen auch, immer wieder sagen, weil die leben teilweise seit Jahren mit der strengen Diät. Und dann ist der Augenblick gekommen und sie sind sehr, sehr glücklich, dass das Nahrungsmittel dann doch keine allergische Reaktion mehr bei ihrem Kind auslöst und eingeführt werden darf. Aber wenn man dann sagt, so und jetzt müssen sie sich überwinden und sie müssen es auch kaufen, weil es gar nicht vorrätig ist zu Hause und ihrem Kind geben. Sie haben gesehen, zweimal eine vorgeschriebene große Menge ist vertragen worden. Ja, dann lächeln die Mütter ganz oft und dann sagt man, ja, ist ungewohnt. Und dann sagen die auch ganz oft, ich muss mich überwinden, das einzuführen. Viele haben vielleicht auch noch eine allergische Reaktion irgendwie im Kopf, die vor Jahren mal stattgefunden hat, die ihnen Angst bereitet hat. Und das ist wirklich Überwindung. Und auch einige Kinder, die größer sind, die haben auch schon großen Respekt, so Schulkinder es überhaupt zu nehmen. Das ist oft ja, das habt ihr ja miterlebt, bei den ersten Portionen wirklich ein Problem, weil sie wissen ja, sie dürfen es nicht nehmen und jetzt sollen sie es nehmen. Und natürlich, wenn sie ein entsprechendes Alter haben, ist die Sorge ganz groß, dass sie natürlich es nicht vertragen und es ihnen schlecht geht. Und dann muss man ihnen wirklich sehr, sehr gut zureden und sagen, wir passen gut auf dich auf und wir können dir nicht versprechen, dass du es verträgst, aber wenn es dir schlecht geht, kümmern wir uns darum, dass es dir schnell wieder gut geht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und man sieht natürlich auch oft die Traurigkeit und den Frust, wenn es dann doch nicht geklappt hat. Gerade wenn man dann schon so auf der Zielgeraden ist und man hat schon, weiß ich nicht, 6. Portion Intus, vielleicht auch schon die 7. und die Eltern sagen dann auch schon 7. letzter Löffel gerade gegessen. Ah, das klappt ja jetzt und dann können wir ja schon überlegen, welchen Kuchen wir mit Ei oder Milch oder was auch immer backen. Und dann sagen wir immer, erstmal die ersten 2 Stunden abwarten nach der letzten Gabe, weil das ist das Zeitfenster für die allergischen Soforttypreaktionen, die einfach am häufigsten vorkommen. Jede Stunde, die dann vergeht, ist eine gewonnene. Und wenn wir uns morgen früh wiedersehen und dann ist immer noch nichts, dann freuen wir uns immer mehr. Und nach der wiederholten Einmalgabe, dann ist im Grunde so der Endspurt wirklich geschafft.
Was ist deine schönste Erfahrung?
ich glaube, also hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die Dankbarkeit, also ob es jetzt die Lebensqualität ist von Kindern, die ohne die Allergie wieder nach Hause gehen oder ob es auch einfach die Dankbarkeit ist, wenn Elternteile beispielsweise mitbekommen haben, wie eine anaphylaktische Reaktion abläuft und sich einfach sehr viel sicherer fühlen im Alltag, weil sie wissen, wie muss ich reagieren, wie handle ich das, weil sie es einfach mal im klinischen, sicheren Umfeld mitbekommen haben und nicht mehr mit dieser riesigen grauen Angst hinter sich rumlaufen, dass sie nicht wissen, wie stark reagiert mein Kind, was ist, wenn es doch mal was ist, kann ich dann entsprechend darauf reagieren. Und das ist irgendwo auch Lebensqualität durch die Sicherheit, die mitgegeben wird, selbst wenn was passiert, kann ich reagieren. Und die Dankbarkeit in welchem Fall auch immer, ob es jetzt klappt oder nicht klappt, die finde ich sehr schön.
Das würde ich auch unterstreichen. Ich glaube oft, dass die Dankbarkeit, es gesehen zu haben, wie es ablaufen kann, wenn man allergisch reagiert, dass es dem Kind schon auch wieder gut geht nach einer Zeit und dass sie eben Sicherheit gewinnen, wie du sagst, in der Gabe der Medikamente und in der Reihenfolge der Gabe. Das kommt auf jeden Fall rüber und ich glaube, dass es natürlich auch was Besonderes ist, dass wir als Team uns so intensiv um diese Patienten kümmern dürfen, ne? Dass wir einfach den Raum und die Zeit haben und auch ein super Team von Schwestern an unserer Seite, die einfach inzwischen auch sehr erfahren sind und dass wir das zusammen einfach wirklich gut meistern können. Und ich denke auch, dass das bei dem Großteil der Patienten auch so ankommt.
Ja, aber das, was ihr beide ja gesagt habt, stützt ja auch, dass es ja schon immer mehr Studien gibt, die auch zeigen, dass die Lebensqualität und auch die Angst vor Lebensmitteln bei Kindern mit Nahrungsmittelallergie, aber auch bei Eltern von Kindern mit Nahrungsmittelallergie immer extremer werden und dass das halt extrem angestiegen ist, auch in den letzten 10 Jahren. Und da bin ich auch ein großer Freund von, dass man durch solche Provokationen mit dann eben nicht so schlimm, Entschuldigung, so schlimmen Reaktionen oder auch wenn sie hochgradig waren, dass man trotzdem merkt, da kann ich jetzt handeln und meinem Kind gut helfen. Ich habe es einmal durchgemacht, ich habe es erlebt. Ich weiß auch, dass meinem Kind danach wieder gut geht, dass sie somit auch so ein bisschen dann die Angst verlieren im Alltag und dann eben das Kind nicht total ausgegrenzt wird, weil das ist ja das Schlimme bei nahrungsmittelallergischen Kindern, aber auch bei Kindern mit anderen Erkrankungen, wo es um die Ernährung auch geht, dass die ja ganz häufig dann doch aus Sorge einfach mehr ausgeschlossen werden als andere. Mir hat zum Beispiel heute noch eine Mutter erzählt, dass ihr Kind von dem gesamten Essen mit den anderen entfernt gesetzt wurde, also jedes Mal isoliert an einen anderen Tisch gesetzt wurde, obwohl in dem Essen von allen einfach das Allergen nicht als Zutat drin war, weil da eben jemand ja als Betreuungsperson totale Sorge hatte, dass das Kind dann doch reagiert und deswegen musste das Kind halt jedes Mal alleine wie in so einer Einzelzelle essen. Und ich meine, wir müssen uns so fragen, was macht das mit den Kindern dann langfristig, wenn das immer so ist? Und wird das Kind vielleicht überhaupt gar nicht mehr auf Kindergeburtstage eingeladen? Wie ist es im jugendlichen Alter, wenn die Allergie noch persistiert? Also all solche Themen, die ja sehr extrem in die psychologische Betreuung dann gehen, erleben wir ja auch jeden Tag dann, wenn wir die Familien sehen.
Da haben wir
sehen.
Auch eine große Breite von Spanne von Eltern. Ne? Also da gibt's ja sehr, sehr entspannte Familien, wo man manchmal ja schon denkt, bisschen mehr Gedanken vielleicht wäre hilfreich, aber vielleicht auch, weil sie, das ist nicht bösartig gemeint, sondern einfach, weil sie wahrscheinlich noch nie irgendwie eine heftigere allergische Reaktion gesehen haben und eigentlich ganz gut so mit ihrer, ich sag mal, 80% oder 70% durchgeführten Diät durchkommen. Und dann gibt's wirklich auch die Extreme. Und das ist ja nicht so, dass die irgendwie vor 10 Jahren da waren und jetzt nicht mehr da sind. Die gibt's ja immer wieder. Die begegnen uns vor allem natürlich von den Kindern, die viele Allergene haben und wo die Eltern auch schon seit Jahren sich damit auseinandersetzen, dass ja auch ganze Familien diese ganzen Diäten einhalten und kein anderes Familienmitglied dieses Allergen jemals zu sich nimmt. Auch bei einem Teenager, mit dem man reden kann, der seit 10 Jahren weiß, dass er das nicht essen darf. Und da ist viel, das denke ich auch, Luzi, viel psychologische Unterstützung gefragt. Und deswegen hatten wir auch heute wieder das Thema in der Klinik, was machen wir mit den Spuren? Also wenn es nicht geklappt hat und das Allergen weiterhin gemieden werden muss, werden wir ja immer gefragt, dürfen wir denn jetzt Spuren geben oder nicht? Und da hat sich ja in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt sehr viel geändert. Also wir waren ja, vor vielen Jahren war ja immer gar nichts an Spuren geben, ganz gefährlich. Und inzwischen sind wir ja alle so, dass wir sagen, Lebensqualität und wie hoch ist das Risiko? Gehen Sie das Risiko der Spuren auf jeden Fall ein und halten Sie nicht die Spurenkennzeichnung ein.
Mhm. Ja, total wichtig, weil das ist ja ein Riesenthema. Ich erinnere mich da auch noch an die Geschichte, dass man dann verlangt, dass alle im Umfeld auch auf die Spuren sogar noch achten sollen. Und das kann man ja, also ich bin natürlich dafür, dass auch Kinder mit Nahrungsmittelallergie und auch anderen Unverträglichkeiten natürlich bekannter werden sollten und dass es einfach ganz normal sein sollte, auch jetzt durch die Lebensmittelinformationsverordnung, dass man in jedem Restaurant nachfragen kann, ohne doof angeguckt zu werden. Aber dass man jetzt von allen verlangt, so extrem alles zu meiden, ist einfach zu viel. Und dementsprechend, glaube ich, ist es ein Riesenthema, wenn die Spurenkennzeichnung, die ja sowieso nie sagt, ob da jetzt was drin ist oder nicht, dass die einfach überlesen werden kann. Man hat seine Notfallmedikamente im Alltag dabei. Genau, was würdest du da vielleicht den Familien sagen zu im Alltag die Notfallmedikamente dabei haben? Da gibt's ja auch so einige Kandidaten, die das irgendwie gar nicht machen.
Ein sehr gutes Thema. Es gibt die Familien, die alles immer dabei haben. Selbst in der Klinik packen sie ihre Notfalltasche aus, wo ich immer sage, das ist super, dass sie es dabei haben. Sie müssen ja auch hierher kommen und haben einen Weg gemacht, ohne jetzt die Sicherheit der Klinik. Aber die Medikamente sind natürlich bei uns alle vorhanden.
Inklusive.
Inklusive, genau. Aber es gibt auch gerade die größer werdenden Kinder, weiterführende Schule, Teenager, die einem dann sagen, ja klar, ich habe so einen Notfallpen, aber wo ist der denn? Dann wird die Mutter angeguckt oder der Vater, ne? Und die sagen dann auch schon, ja, der ist nicht immer so dabei und die finden das natürlich uncool. Ist ja klar, also ich meine, einem Kind aus der Grundschule kannst du noch irgendwie, weiß ich, so ein Hipback umhängen, irgendeine Gürteltasche und sagen, da kommt jetzt alles rein und du läufst immer mit deinem Notfallpen über den Schulhof und hast den immer an dir und bei dir. Das macht natürlich kein größerer. Das heißt, du musst den in der Schultasche, im Rucksack, in der Handtasche, später bei den Mädels, wo auch immer haben. Und der ist überschaubar von der Größe, aber man muss ja auch erstmal die Bereitschaft haben, ihn überhaupt dabei haben zu wollen. Und eine Tablette Antiallergikum oder Cortison, die hat man immer irgendwie im Portemonnaie, die verschwindet da und keiner sieht es und keiner spricht einen darauf an, was hast du denn da? Und wir sind ja sowieso dafür und besprechen das gerade ja auch mit den Teenagern immer wieder, dass wir sagen, es müssen alle in deinem Umfeld wissen, dass du dieses Problem haben könntest bei einem versehentlichen Verzehr deines Allergens. Und im Grunde müssen auch deine engen Freunde geschult sein, dass die dir den Pen verabreichen könnten. Und da gibt's ja auch tolle Trainer, die man den Familien mitgeben kann, dass sie im Grunde ohne Medikament an so einem Pen üben können und ja, immer wieder animieren, du musst ihn dabei haben, er bringt dir nichts, wenn er zu Hause in der Schublade liegt.
Kann ich nur so unterstreichen, ich hatte einen Fall im privaten Umfeld von einer 19-Jährigen, die eine Fischallergie hatte und in ein Restaurant gegangen ist, extra gefragt hatte, ist es komplett ohne Fisch? Ja, wir haben hier eh nichts mit Fisch. Und dann hat sie allergisch reagiert und die beste Freundin wusste zum Glück, wie man so einen Pen setzt, weil die wirklich, also sie ist umgekippt. Also es war nicht nur Luftnot, sondern das war schon eher
das Erwachsene. Das ist das Typische, genau. Bei den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, den Erwachsenen ist es ganz klar der allergische Schock. Der Blutdruck rauscht in den Keller und das Herz schlägt ganz schnell und man ist nicht mehr ansprechbar.
Ja.
Das sehen wir ja bei den Kindern eigentlich eben bis zum jugendlichen Alter nie. Also in all den Jahren, die haben alle immer die Atemwegsproblematik. Aber die Großen haben natürlich den oder haben auch den allergischen Schock. Und von daher ist das schon eindrucksvoll auch.
Und da muss jemand Bescheid wissen.
Hm.
Definitiv.
Hm. Apropos Jugendliche, wo wir gerade beim Thema sind. Wir haben ja auch immer wieder Provokationen, die wir machen, obwohl wir eigentlich zu 90% davon ausgehen, wegen Blutwerten und wegen Lebensgeschichte etc., dass das Kind oder der Jugendliche reagiert. Und dann bestellen wir die ja teilweise trotzdem ein. Wann machen wir das denn eigentlich? Primär nochmal, warum?
Das ist ein schwieriges Thema, weil die schwerste Anaphylaxie, die ich in der Klinik betreut habe, war genau so eine Familie. Es war noch ein junges Mädchen, Vorschulkind, 5 Jahre alt. Die hatte eine sehr schwere Anaphylaxie, musste 5-mal hintereinander Adrenalin gespritzt bekommen, bis sie wieder in einem stabilen Zustand war. Auch sie ist am nächsten Tag lächelnd nach Hause gegangen, aber sie war schon anhaltend über Stunden schwer krank. Und da war im Grunde genau diese Konstellation von Blutwerten, von Anamnese. Und wir haben es gemacht. Damals habe ich das als Auftrag hingenommen und habe es gemacht. Inzwischen hinterfrage ich das natürlich und diskutiere das ja auch mit euch oder den Kollegen aus der Praxis, weil ich den Sinn oft nicht verstehe. Wobei wir ja in letzter Zeit schon 2, 3 Jugendliche hatten, bei denen wir das durchgeführt haben. Und der Grund der Jugendlichen, der zählt für mich schon, wenn die sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich je dieses Nahrungsmittel gegessen habe und ich habe auch nie eine allergische Reaktion jemals gehabt, an die ich mich erinnern kann, weil wir einfach immer gut das Nahrungsmittel meiden. Und ich möchte wissen, wie sich das anfühlt. Also die gehen noch nicht mal mit der Forderung oder der Bitte auf uns zu, ja, ja, das wird schon funktionieren. Klar hoffen sie das im Geheimen und sind natürlich frustriert, wenn es dann überhaupt nicht funktioniert. Aber im Endeffekt sind die sehr dankbar über die Provokation, weil sie sagen, okay, ich hatte immer Sorge, ich verpasse das. Ich merke gar nicht, dass es mir gerade nicht gut geht, dass das eine allergische Reaktion sein könnte. Und das ist so eindrucksvoll, das werden sie nicht wieder vergessen. Das muss nicht immer eine schwere Anaphylaxie sein. Auch andere allergische Symptome können sehr anhaltend und eindrucksvoll sein. Und von daher ist das auf jeden Fall sinnvoll. Und da würde ich auch die Jugendlichen vorrangig entscheiden lassen und jetzt bei einem 16-Jährigen nicht auf Wunsch der Eltern das machen, wenn er dazu gar nicht bereit ist, weil wir brauchen die Mitarbeit der Patienten in diesem Alter natürlich ganz besonders und er soll ja auch einen Nutzen davon haben. Selbst wenn er weiß, er ist weiterhin hochgradig allergisch auf das getestete Nahrungsmittel, soll er sagen können, okay, jetzt habe ich sogar mir selber den Adrenalininjektor gesetzt. Und das hatten wir eben auch immer mal wieder, ne, dass wir wirklich ganz mutige Jugendliche haben, denen es total schlecht geht und die dann genau wie die Erwachsenen bei ihren jungen Kindern das selber sogar machen unter Anleitung.
Das ist wirklich krass, ja, bemerkenswert.
Finde ich auch sehr krass und Hochachtung an euch, die ihr das alle gemacht habt und durchgezogen habt. Und es gibt einfach eine riesengroße Sicherheit im Alltag.
Mhm. Aber ich meine jetzt auch, also das war jetzt auch ein super Beispiel. Ich meinte vor allem die Jugendlichen, die eben vielleicht auch lange oder noch nie eine Reaktion hatten. Und die so ein bisschen, ja,
du meinst eher so
leichtgläubig werden und denken, ach, das ist ja alles nur ein Blutwert und Mama und Papa erzählen da was und die Ärzte und Ärztinnen, aber ach, ich werde schon nichts haben, ne? Oder die von ihren Kumpels dann so ein bisschen als Mutprobe gezwungen werden, jetzt doch einfach mal eine Erdnuss zu essen, beispielsweise wieder die Erdnuss oder wir nehmen einfach mal die Cashew, damit es nicht immer die Erdnuss ist. Da machen wir ja teilweise dann auch die Provos, um ihnen quasi zu zeigen.
Du musst das ernst nehmen, weil natürlich das Teenageralter extrem schwierig auch sein kann, was die Compliant angeht, ne? Und wir möchten natürlich nicht, dass da irgendwelche Mutproben auf dem Schulhof stattfinden oder abends beim Treffen, sondern wir möchten, dass, wenn sie daran zweifeln, dass sie überhaupt allergisch sind, sie das in unserem Beisein machen und wir entsprechend reagieren können. Und natürlich auch nach einer stattgehabten Reaktion, es ist ja nicht nur, das Kind reagiert, wir geben Medikamente und sind wieder draußen. Wir sitzen da ja wirklich teilweise eine Stunde oder länger mit im Zimmer und betreuen wirklich den ganzen Prozess dieser allergischen Reaktion. Und dann sind viele Gespräche danach und vor allem auch am nächsten Tag vor Entlassung noch da, wenn alles erstmal gesagt ist. Und dann kommen sicherlich noch viele Fragen im Nachhinein, die man gerne beantwortet und wo man nochmal vieles bespricht. Und deswegen hat das auf jeden Fall was Gutes.
Ja, total. Was mir eben noch eingefallen ist, vielleicht als einen Punkt noch, wenn das Kind nicht partout nicht mehr weiter essen möchte bei der Provokation, wir aber, das hatten wir heute noch keine wirklichen anderen objektiven Symptome haben einer allergischen Reaktion. Wie hat sich das so im Laufe der Zeit auch verändert durch deine Erfahrung, was du dann machst?
Du meinst, wenn das Nicht-Essen-Wollen im Grunde das Symptom schon ist. Ja, es ist einfacher für die Eltern, wenn sie ein Symptom erkennen an einem Organ, also wenn sie rote Flecken oder den Husten oder das Erbrechen, den Durchfall haben, dann können sie es schneller wirklich umsetzen und in ihrem Kopf ankommen lassen, okay, mein Kind reagiert jetzt allergisch, als dass es nur erstmal sein Verhalten verändert, oft sehr ruhig, sehr anhänglich wird, auch die größeren Kinder. Heute war es ein Vorschuljunge. Und wo man aber auch, wenn man die Kinder ja nicht sehr gut kennt, aber die Situation bei der Aufnahme hatte und sieht, die verhalten sich auf jeden Fall nicht mehr so entspannt und zugänglich wie noch vor 1, 2, 3 Stunden. Und vor allem, dass sie das Nahrungsmittel plötzlich nicht mehr essen wollen. Das ist für uns ein super wichtiges Symptom. Ihr mischt das in leckeren Sachen, die essen das gerne und plötzlich wollen die Portion nicht mehr essen. Und da ist wieder diese innere Alarmglocke, die läutet ganz laut und sagt, ne, du merkst doch, es geht dir nicht mehr zu 100%ig gut. Und auch wenn sie es nicht in Worte fassen können, hör auf, es weiter zu dir zu nehmen, lass es. Und das war am Anfang nie ein Symptom. Also wir haben ja verschiedene Symptome, große und kleine, die dann zum Abbruch einer Provokation führen können. Und seitdem wir das aber ja sicherlich auch schon 10 Jahre bestimmt auf unserer Liste haben, also die Aversion, die Ablehnung, kann man es den Eltern auch besser erklären und einfach überzeugender rüberbringen. Und was wir ja ganz oft machen, also dann hatten wir heute einen Jungen, der hat es plötzlich abgelehnt, der war sehr ruhig und sehr unzufrieden, unglücklich wirkte der. Der krümmte sich immer wieder, man hatte auch das Gefühl, er hatte Bauchschmerzen. Im Endeffekt haben wir mit diesen nicht greifbaren, aber sichtbaren Symptomen die Provokation abgebrochen. Und im Endeffekt gebe ich dann natürlich auch ein Antihistaminikum, um den Eltern nochmal immer zu beweisen, auch gerade wenn die noch etwas verunsichert sind und sagen, ja, aber wäre nicht gut, wenn wir ihn jetzt irgendwie noch davon überzeugen, weiterzumachen, weil eigentlich ist das doch alles nicht schlimm. Ja, da hat das Elternteil recht, es ist nicht schlimm und gefährlich, aber es ist eindeutig allergisch. Und die Erfahrung A sagt, wenn wir das vor Jahren, also bevor wir diese Erkenntnis hatten, weiter haben geben lassen gegen diesen Einwand der Kinder, das ist immer wieder entweder rausgekommen oder dass die allergische Reaktion hat gestartet. Und man muss sagen, wenn man dann ein Antihistaminikum gibt, geht es den Kindern nach einer halben Stunde bis Stunde auch, je nachdem, wie man es verabreicht, auch wieder gut. Also man kann den Eltern dadurch beweisen, ja, es war eine allergische Reaktion, jetzt haben wir sie behandelt, genauso wie wir das Erbrechen, den Durchfall und die Urtikaria behandeln würden und jetzt ist ihr Kind wieder in einem besseren Zustand.
Und das ist für die Eltern ja auch immer ganz wichtig, da kommt ja manchmal bei uns bei den Anrufen vorher auch die Frage, ja, wie weit treibt man es denn? Mhm. Ja, treiben Sie mein Kind in die Anaphylaxie?
Darum geht es nicht. Auf genau. keinen Fall. Das ist nicht unser Ziel. Wie viele Anaphylaxien schaffen wir im Jahr? Auf keinen Fall. Wir können sie nicht verhindern, wenn sie dann losgeht. Wir können sie nur behandeln und natürlich erstmal direkt erkennen. Das ist das Wichtigste. Aber es geht darum, schon bei den ersten eindeutigen allergischen Reaktionen zu sagen, den Symptomen zu sagen und den Eltern vor allem, die immer mit ins Boot nehmen und ihnen erklären, so ihr Kind war vorher so, jetzt ist es so. Wir sagen den Eltern ja auch immer oder ich sage ihnen immer bei Aufnahme, wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt, dass ihr Kind sich anders verhält oder anders aussieht, anders atmet als jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, bitte melden Sie sich, kommen Sie aus dem Zimmer. Wir sind eine ganz kleine Station, wir sind eng beieinander die ganze Zeit da und man wundert sich dann doch immer wieder, dass man, also ihr ja noch regelmäßiger mit dem Verabreichen der Portion irgendwie in diese Zimmer geht und man denkt sich, irgendwie vom Gefühl her, okay, habt ihr jetzt seit 20 Minuten hier gesessen und gewartet, dass wir wieder reinkommen?
Ja.
Ne? Und dann macht man die Tür auf und ja, ich glaube, meinem Kind geht's nicht gut. Und dann denkt man, ja, ihr dürft ruhig auf uns zukommen und einfach direkt eure Sorge loswerden und dann können wir zusammen gucken, ob es schon eine allergische Reaktion gerade ist.
Das ist witzig, ne? Es gibt die und die, die anderen kommen irgendwie bei jedem
Mini-Punkt
und wollen eigentlich gar nicht auf ihr Zimmer, genau. Ja, wollen immer eine Veronika neben sich sitzen haben.
Ja, es ist sehr unterschiedlich, aber man kann das natürlich alles super gut nachvollziehen, ne?
Ja,
man ist
total.
Ja auch unterschiedlich in seinen Empfindungen und seinen Ängsten als Menschen und dann geht's immer um das Kind und um das eigene Kind und dann, ja, kann man das wahrscheinlich oft auch gar nicht so voneinander trennen.
Mhm. Ja, schön. Das war doch ein richtig toller Einblick in die Arbeit in der Klinik mit unseren oralen Provokationen. Vielen Dank auf jeden Fall, Veronika.
Hat mir Spaß gemacht.
Ich glaube, das ist echt gut für Eltern vor allem zu hören, bevor sie so eine orale Provokation machen, dass sie einfach schon mal so einen groben Fahrplan haben und sich vielleicht jetzt ein bisschen beruhigter fühlen.
Das hoffe ich doch sehr.
Dann danke dir nochmal für deine
Dankeschön.
Zeit.
Sehr gerne. Und dann arbeiten wir mal schön weiter als Team in der Klinik.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.